Einleitung, super. Eigentlich habt ihr ja schon ganz viele von den Sachen gesagt, die relevant sind im Thema Buße. Eigentlich kann ich ja sagen, denkt noch ein bisschen drüber nach und dann lassen wir es dabei. Aber vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was an die Hand geben, um das Ganze ein bisschen einzuordnen und euch vielleicht das Thema Buße ein bisschen konkreter vor Augen zu malen, was es bedeutet und was das auch potenziell für einen Unterschied in deinem Leben machen kann als Christ. Und dazu möchte ich jetzt zunächst mal lesen, und zwar den Psalm 32. Psalm 32. Den findet ihr hier oben auch nochmal angeworfen. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber jubel ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und denen Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Psalm 32 ist einer von mehreren sogenannten Bußpsalmen. Das Thema der Buße steckt da drin und ist dominant und sehr, sehr bedeutsam. Die anderen Psalmen sind zum Beispiel Psalm 6, Psalm 38, Psalm 51. Und da gibt es eben einige. Immer wieder taucht dieses Thema in den Psalmen auf. Die Psalmen sind Lieder, Glaubenslieder, die ursprünglich gesungen wurden. Heute lesen wir sie meistens eher. Psalmvertonungen gibt es aber doch durchaus in der klassischen Musik noch. Und auch im Judentum werden Psalmen auch noch gesungen, bis heute. In der Predigt wollen wir uns dem Thema der Buße in drei Schritten nähern. Zunächst mal wollen wir uns den Ausgangspunkt ansehen. Also warum braucht es überhaupt Buße? Warum braucht es Umkehr? Was ist denn überhaupt das Problem? Und wie können wir das genau begreifen? In einem zweiten Teil wollen wir uns die Buße selbst ansehen. Was gehört eigentlich dazu? Was macht sie aus? Was ist sie und vielleicht auch, was ist sie gerade nicht? Gerade auch im Hinblick von dem, was du gerade gesagt hast. Und im dritten Punkt wollen wir uns mit der Vergebung beschäftigen. Also der Vergebung und ihrem Verhältnis zur Buße. Also zunächst mal zum ersten Punkt, was ist denn der Ausgangspunkt, der Buße überhaupt nötig macht. Und die Begriffe sind so theologische Schlagworte, die man als Christ irgendwie ganz oft gehört hat, aber die sollten wir uns vielleicht nochmal genauer ansehen. Und zwar ist das Schuld und Sünde. So Begriffe, wo man erstmal betreten auf den Boden guckt und sagt, ja, Schuld und Sünde, schlimm, schlimm, schlimm. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir genau hinsehen und schauen, was bedeutet Sünde überhaupt und was macht sie mit mir. Sünde ist heute spannenderweise immer noch in manchen Zusammenhängen gerne gebraucht. Und zwei sind mir eingefallen. Das erste ist Umweltsünder. Man spricht heute noch von Umweltsündern. Länder sind Umweltsünder oder Menschen sind Umweltsünder, je nachdem, welches Auto sie fahren. Und es gibt noch einen zweiten Begriff, da gibt es auch noch, und zwar Steuersünder. Die gibt es auch noch. Steuersünder. Und das sind so zwei Bereiche in unserem Leben, wo man von Sünde irgendwie noch redet. Aber da verbinden wir meistens eine Übertretung von irgendeiner Norm oder dass irgendein Gesetz gebrochen wurde und man dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Biblisch gesehen ist aber wichtig, dass Sünde nicht nur unser Verhalten bezeichnet, also wenn ich einen Fehler mache oder was falsch tue oder ein böses Wort zu jemandem sage, sondern Sünde ist viel grundsätzlicher und betrifft vielmehr den Kern meines Lebens. Also es geht mir, sage ich mal, sehr viel näher, als nur, dass ich mal was Falsches mache oder mal aus Versehen zu schnell gefahren bin, weil ich vergessen habe, wie schnell ich hier fahren darf. Sünde ist eine falsche Ausrichtung. Eine falsche Ausrichtung. Und dazu habe ich jetzt mal ein paar Gegenstände mitgebracht, um das zu zeigen. Und zwar habe ich mitgebracht ein Auto, also kein echtes natürlich, das ist ein Matchbox-Auto. Das steht natürlich für Besitztum, für einen Wagen, den man zum Beispiel sich unbedingt wünscht. Das hier ist zum Beispiel ein Sportwagen. Sieht echt cool aus. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist mein Ehering. Das steht für die Beziehung, in dem Fall zu meiner Frau oder stellvertretend auch zu einem anderen Menschen. Das wisst ihr alles, was das ist, ne? 20-Euro-Schein, er ist auch echt. Und als letztes habe ich ein Buch mitgebracht. Das Buch steht nochmal für etwas Spezielles, da kommen wir jetzt gleich noch zu. All diese Dinge sind erstmal für sich genommen was ganz Gutes. Also Bücher sind großartig, finde ich ganz klasse. Also kann man eigentlich nicht genug von haben. Geld zu haben ist auch nichts Falsches. Verheiratet zu sein ist eine gute Sache. Ein Auto, ein schönes, also ich hätte da die Freiheit zu sagen, ja, es ist schön, warum nicht? Sünde kommt immer dann ins Spiel, wo aber etwas in Unordnung gerät und einen Stellenwert bekommt, den es nicht haben sollte. Zum Beispiel, nehmen wir hier den Ring. Meine Frau ist großartig und die soll auch in meinem Leben eine große Rolle einnehmen. Das ist wahr, das ist richtig. Aber man kann auch einen Menschen überhöhen und ihn eine Rolle in seinem eigenen Leben einräumen, die ungesund ist und die für diesen Menschen kaputtmachend ist und für mich selbst letztendlich auch. Das ist eine Unordnung, also etwas, was eigentlich gut ist, wird in Unordnung gebracht und wird dadurch zur Sünde. Nicht die Ehe ist sündig und falsch, aber das, was manche Menschen daraus machen können. Nicht Beziehungen sind schlecht, sondern das, was wir daraus machen können, kann falsch und schlecht sein. Genauso ist es mit dem Geld. Geld an sich ist nichts Falsches, aber wir können es eine falsche Position in unserem Leben einräumen und uns darauf fokussieren. Oder das Auto und bei den Büchern auch Wissen. Man kann auch ein Verhältnis zum Wissen oder zur Erkenntnis oder zu Informationen haben, was genauso krankmachend und kaputtmachend ist. All das geht. Sünde ist also meistens die Unordentlichmachung von etwas, was eigentlich woanders hingehört. So kann man sich das vorstellen. Und das betrifft eben nicht nur Handlungen, die ich tue, sondern man merkt dann, das betrifft irgendwie so die Frage, wonach richte ich mich eigentlich aus? Wohin schaue ich in meinem Leben und wo gehe ich hin? Das ist mit Sünde gemeint. Sünde hat eine Auswirkung in meiner Beziehung zu Gott, zu unseren Menschen, sogar zur Umwelt hat es eine Auswirkung und auch zu mir selbst, wie ich mir selbst begegne. All das hängt zusammen. Und da gibt es eine konkrete Folge, was passiert durch die Sünde. Und da möchte ich gerade noch mal kurz auf dieses Buch kommen. Das hat einen Grund, warum ich das mitgebracht habe. Es ist ziemlich abgegriffen. Und zwar ist es ein Buch von Dostojewski, das heißt Schuld und Sühne. Fjodor Dostojewski ist ein Schriftsteller gewesen, das ist ein Stück Weltliteratur so auch, also sehr bekannt. Aber die Geschichte da drin ist ganz eng verbunden mit unserem Thema heute. Und zwar geht es dort um einen jungen Mann, der heißt Raskolnikow. Das ist ein Student, ein Jurastudent, junger Mann, in großen Schwierigkeiten. Er steckt in Geldnöten, ob er sein Studium weiterführen kann, ist irgendwie unklar. Seine Schwester will ihm zu Hilfe eilen und möchte einen Mann heiraten, den sie gar nicht liebt, nur um ihm irgendwie Geld oder vielleicht einen Posten zu verschaffen. Und alle möglichen Leute wollen ihm eigentlich Gutes, aber ihm geht's furchtbar dreckig und schlecht. Und Raskolnikow begegnet nun einer Frau, einer Geldwechslerin und eine, die im Grunde Sachen in Zahlungen nimmt. Und das ist eine der garstigsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Wirklich furchtbar. Die nutzt ihre eigene Schwester brutal aus und schlägt sie. Sie verhält sich furchtbar allen Menschen gegenüber und vergiftet jeden, mit dem sie zu tun hat. Und Raskolnikow sitzt nun da und überlegt so und denkt sich, wenn die Frau tot wäre, wäre das eigentlich so schlimm? Eigentlich wären doch alle besser dran. Ich könnte mir was quasi meine Geldsorgen begleichen an den Besitztümern, die sie hat. Ihrer Schwester würde es besser gehen, sie würde nicht mehr geschlagen werden. Und er findet lauter gute Gründe, warum es sinnvoll wäre, einen Mord zu begehen. Und der Autor hier macht es einem schwer. Das sind teilweise wirklich horrende Dinge, die diese Frau macht. Und man denkt so, ja, so ganz von der Hand zu weisen, das ist irgendwie erstmal nicht. Und er denkt, mal sehen, ob ich irgendwie damit durchkomme, ob das klappt. Es kommt, wie es kommen muss. Das Ganze geht natürlich schief. Er bringt nicht nur diese Frau um, sondern sogar noch eine Zeugin, die dabei ist. Und er wird zwar nicht von der Polizei gefasst, er entkommt der quasi immer wieder, aber er ist letztendlich sich selbst überlassen. Und die Geschichte dieses Buches ist die Geschichte, wie diese Sünde, in dem Fall der Mord an dieser furchtbaren Person, die es da gab, ihn kaputt macht, in der Seele kaputt macht und sogar in seinem Körper kaputt macht. Und wenn man das so liest, das ist unheimlich brillant geschrieben, wenn man so erkennt, wie dieser Mensch erst denkt, naja, wenn ich nicht erwischt werde, dann ist es ja gut gegangen. Und in Wirklichkeit zerstört er seine eigene Seele dabei und Stück für Stück geht er immer mehr zu Bruch. Er kann dann nicht mehr schlafen, auch sein Körper leidet darunter. Und das finden wir auch in dem Psalm, den wir hier haben. Und zwar Vers 3 und 4. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut und ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Wie dieser Mann, wie Raskolnikow, so ging es auch David hier. Es hat ihn nicht kalt gelassen. Das, was er falsch getan hat, wo er Sünde getan hat, ist etwas, was Stück für Stück seine Seele aufgefressen hat und sogar körperlich Auswirkungen hatte. Die seelischen Folgen beschreibt er hier als: da verging mir aller Lebensmut. Wir würden heute vielleicht sagen, der ist in eine depressive Episode gerutscht in seinem Leben. Nicht immer hat Depression mit Sünde zu tun, das ist absolut klar und auch wichtig festzuhalten. Nicht jede Krankheit kann man auf eine konkrete Sünde zurückführen. Aber doch bestehen wir aus nicht nur unserer Seele oder nicht nur unserem Körper, sondern aus beidem. Und Sünde hat auch immer einen Einfluss auf beides. Man könnte sagen, Gott selbst lässt David die Folgen seiner Sünde spüren. Hier heißt es ja, deine Hand lastet auf mir. Das klingt so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Wir denken ja, wenn wir in Gottes Hand sind, das ist doch Ort der Geborgenheit. Als Christen glauben wir, das ist der Ort, wo wir uns wohlfühlen können. Aber hier erlebt er, wie als ob da einer Druck aufbaut auf ihn. Oder man könnte anders sagen, den Druck sich aufbauen lässt. Stellt euch mal vor, also ich habe das jetzt gerade erlebt, meine Tochter wollte Fahrrad fahren lernen. Und ganz wichtig, ich bin groß, ich kann das ohne Stützräder. Und am Anfang denkt man so, naja, bin ich noch skeptisch dabei. Also die Frage, was macht man dann? Man kann natürlich entweder sagen, keine Diskussion, Stützräder bleiben dran, solange bis ich das Gefühl habe, es klappt. Oder man sagt, gut, probier es aus und sieh zu, was da bei rumkommt. Und vielleicht wird es eine schöne Lebenslektion oder eine wichtige Lebenslektion, die an der Stelle auch zu lernen ist. Gott geht mit unserer Sünde manchmal genauso um. An ganz vielen Stellen bewahrt er uns vor den Folgen unserer Schuld. Wie ein Vater oder eine Mutter, die nebenher rennt und wenn das Kind umkippt, greift es hin und passt auf, dass es nicht schlimm stürzt. Das macht Gott eigentlich die ganze Zeit immer wieder, ohne dass wir es merken. An dieser Stelle bei David sagt Gott nun, okay, ich lass dich fahren und wenn du hinfällst, dann sieh mal zu, was das bedeutet für dich. Und er lässt ihn so, gibt ihm einen Geschmack davon, welche Folge sich daraus entwickelt, wenn er Sünde tut. Und das lässt David nicht kalt. Das ist eben nicht nur eine Frage, die ihm sein Gewissen belastet, sondern letztendlich ist es etwas, was ihn selbst als Menschen zutiefst belastet. Gott lässt David hier die Tiefe seiner Schuld erkennen und diese Erkenntnis, die nagt an ihm, die lässt ihn nicht kalt. Eben Tag und Nacht lastet deine Hand auf mir. Sünde ist also vieles. Sünde ist nicht nur eine Tat, die wir tun, sondern eine Ausrichtung, die wir haben, eine falsche Ausrichtung. Und die Folge davon ist nicht nur eine, die unsere Beziehung zu Gott betrifft, sondern auch unsere Seele und sogar manchmal unseren Körper. Nun ist die Frage, was bedeutet jetzt Buße? Wo kommt dann die Buße ins Spiel? Welche Rolle spielt dieses Thema überhaupt in unserem Leben? Ich habe mal im Buch nachgelesen, da gab es eine schöne Definition von Buße, die ich euch gerne vorlesen wollte. Da heißt es, für etwas Buße tun, heißt nichts anderes, als sich einen Fehler leid sein lassen, ihn bereuen und ablegen, wenigstens mit der Ablegung einen ernstlichen Anfang machen. Das fand ich eine ganz tolle Definition, weil da wird es auf einmal praktisch. Es geht nicht nur darum, dass ich Gott in meinem Kopf sage, hey Gott, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid, sondern es geht darum, dass ein Umdenken erfolgen soll. Darum geht es. Und das kommt auch in diesem Wort wunderbar vor. Das Wort Buße im Griechischen, wenn man das übersetzen würde, bedeutet im Grunde eine Wandlung des Sinnes, also unsere Ausrichtung. Nicht nur, dass ich mal Entschuldigung sage für was ich falsch gemacht habe. Also ein Blicken weg von all diesen Dingen, die ich jetzt euch gerade vorgeholt habe und gezeigt habe, und eine Hinwendung zu Gott. Und das sind die beiden Begriffspaare, die immer zusammengehören. Glaube und Buße. Buße bedeutet, dass ich mich von etwas wegdrehe, abkehre und sage, ich lasse das hinter mir, will nicht die ganze Zeit darauf schauen und mich nicht immer darauf konzentrieren, sondern will etwas anderes vor mir haben. Und Glaube ist dann das Hinwenden auf Jesus Christus. Das ist jetzt der Grund, warum beides immer zusammengehört. Es gibt keinen Glauben ohne Buße. Das ist eine Erfindung, die ist vollkommen unmöglich, denn ich kann nicht die ganze Zeit über das Auto vor mir haben und sagen, das ist das Ziel, nach dem ich mein Leben ausrichte, und dann folge ich ja irgendwie auch Jesus nach. Sondern wenn, dann brauche ich eine Abkehr. Ich muss mich wegdrehen davon und sagen, ich gehe einen anderen Weg. Beides gehört zusammen. Und das bedeutet, Buße tun bedeutet, ich muss erstmal etwas erkennen. Ich muss diesen Konsequenzen meiner Schuld ehrlich ins Auge sehen und sie erstmal wahrnehmen und sagen, ja, die sind da, ich kann mir die nicht schönreden und das liegt an mir, nicht an den vielen anderen, die schuld sind, nicht an den Umständen oder meiner Erziehung oder meiner Begabung oder was auch immer, sondern das ist Schuld, die bei mir liegt, die ich habe und die ich sehe. Und dann kommt der zweite Schritt, das ist das Bekennen. Also erst erkennen und dann bekennen. Auch ein altes Wort, das bedeutet, dass man etwas aussagt und sich zu etwas stellt. Hier lesen wir davon in Vers 5. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich finde das ganz aufsehenerregend, dieser Vers. Und zwar aus einem einfachen Grund. Hier wird davon geredet, dass David, der große König, der als Freund Gottes genannt wird, dabei war, seine Sünde zu verdecken. Man kann sagen, wie eine Decke drüber zu machen und sagen, Hauptsache, es kriegt keiner mit. Und das Spannende ist, wem gegenüber das macht, denn er macht es ja Gott gegenüber. Der Gott, der alles sieht und der alles weiß und er denkt, er könnte vor dem etwas geheim halten und quasi sagen so, ich kipp da mal was drüber, dass man das nicht mehr sieht, dass das nicht auffällt. Und es ist doch spannend, weil vor Gott kann man doch irgendwie nichts verstecken. Das ist irgendwie so unbeholfen eigentlich, wenn man das so ganz vernünftig sich anguckt, wirkt das irgendwie sehr unbeholfen. Aber doch trifft es im Kern doch das wieder, wie auch ich selber mit Sünde ganz häufig umgehe. Ich versuche sie zu begründen und sage, ja, jeder hat seine Schwächen oder so. Es gibt so viele Dinge, die man dann sagt. Aber letztendlich, wie kann ich es denn vor Gott verheimlichen? Nach diesem Bekennen, nachdem er sich zu seiner Sünde gestellt hat, kommt dann der dritte Schritt, und zwar die Veränderung. Veränderung besteht nicht nur darin, dass ich einzelne Dinge nicht mehr tue, die ich vielleicht vorher gemacht habe, dass ich zum Beispiel nicht mehr so viel tratsche oder nicht mehr so viel fluche, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Das ist nicht quasi damit gemeint mit Buße tun, sondern dass ich mich neu ausrichte. Dass ich stehen bleibe und sage, Moment mal, auf welchem Weg laufe ich gerade und wohin will ich doch denn eigentlich? Wohin soll ich denn auch gehen? Veränderung geht also den Kern meines Lebens an und nicht nur einzelne Taten oder Dinge, die ich mir abgewöhnen soll. Buße steht also bei uns als Christen nicht nur irgendwo am Rand als so ein Seitenthema für so die Elite-Christen, die so ganz besonders fromm sein wollen, sondern ist im Grunde im Kern des Glaubens selbst. Das sehen wir auch bei der Verkündigung von Jesus selbst. Als der seine Verkündigung hier auf der Erde angefangen hat und das erste Mal gepredigt hat, war das Erste, was er gesagt hat, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Beides zusammen, Buße und Glauben. Das war das Erste, was er gesagt hat. Nun ist es wichtig, dass wir uns von einem Missverständnis ganz arg in Acht nehmen. Und es gibt viele Missverständnisse bei Buße. Gerade eben haben wir einige gehört, also im Sinne, dass man mit verschiedenen Gebeten Bußleistungen erbringen müsste oder könnte. Das glauben wir nicht und ich denke auch aus gutem Grund glauben wir das nicht. Aber es gibt auch eine freikirchliche Variante, sage ich mal, von Missverständnis über dieses Thema Buße. Und zwar ist es der Gedanke, dass Gott uns seine Gnade schenkt als Resultat unserer Buße. Also sage ich sitze so da und Gott ist dann schmoltern quasi mit mir und in dem Moment, wo ich dann sage, okay, ich kehre um, dann sagt er, so, endlich hat er es richtig gemacht und dann schenke ich dir auch quasi wieder meine Gunst oder meinen Segen. Der Gott der Bibel ist ganz anders. Gott ist einer, der gerne und verschwenderisch schenkt. Gott gibt seine Gnade nicht quasi als den Lohn dafür, dass ich es richtig gemacht habe bei der Buße, dass ich sehr, sehr zerknirscht war. Und dann sagt Gott so, jetzt kriegst du dafür wieder quasi ein bisschen Gnade oder so. Sondern Gottes Gnade ist überhaupt der Grund, warum ich Buße tun kann. Warum ich überhaupt umkehre, warum er mich das erkennen lässt oder mir manchmal auch die Folgen meiner Sünde aufzeigt. Das ist alles eine Folge der Gnade. Gnade ist also nicht der Lohn für die Buße. Die Buße ist die Folge der Gnade. Und da sind wir nun beim dritten Teil, der Vergebung. Also, was bedeutet es denn, wenn ich meine Sünde vor Gott ausspreche und so ehrlich bin und sie benenne und sage, ich spreche es vor ihm aus? Das finden wir in den ersten beiden Versen ganz schön beschrieben des Psalms. Da heißt es, dass eben ein Lied ist von David: Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Hier könnte man fragen, was heißt das denn eigentlich, dass er uns unsere Schuld nicht anrechnet und dass wir durch und durch aufrichtig sind? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Wenn wir den zweiten Teil ansehen, glücklich ist der, der durch und durch aufrichtig ist. Das wäre doch einer, der gar keine Buße braucht, weil er doch alles richtig macht, oder? Woher kommt dieser Zwiespalt? Auf der einen Seite, glücklich ist der, der quasi nichts falsch macht, und glücklich ist der, dem alle seine Übertretungen vergeben sind. Wie passt das zusammen? Sind es zwei verschiedene Personengruppen? Gibt es quasi die Mutter Teresas der Welt, also im Bild gesprochen, die das gar nicht nötig haben, und dann gibt es quasi das Fußvolk, die Einfachen, die das noch nötig haben, die Buße und die Umkehr? Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil. Hier geht es um den gleichen Menschen. Und zwar können wir das so sehen. Yes. Glücklich ist derjenige, dessen Sünden von Gott nicht aufgerechnet werden. Das bedeutet, Gott ist der Richter und er sitzt da, schaut sich deine Schuld und Sünde an und führt nicht Buch. Man könnte sagen, es ist ein Gott, der absolut nicht fair ist. Wäre Gott fair, dann müsste ich mein Leben in Angst leben. Weil ich wüsste ja, dass ich selbst gerade ein sündiger und schuldhafter Mensch bin. Wenn Gott fair ist und ich wüsste, dass Gott fair ist, dann wäre das absoluter Grund zu verzweifeln, weil ich hätte niemals im Leben eine Chance, irgendwas mit dem zu tun zu haben. Aber weil Gott eben nicht fair ist, sondern gnädig ist an dieser Stelle, kann ich mit ihm unterwegs sein, kann ich einen Neuanfang wagen bei ihm. Im Römerbrief findet man das ganz spannend, im Neuen Testament. Das ist ein Brief von Paulus. Und da geht es im Grunde in den ersten Kapiteln ganz zentral darum, dass es keinen Menschen gibt, weder Mutter Teresa noch Gandhi oder wer auch immer auf der Welt, der diese Buße nicht nötig hätte. Keinen. Nicht eine einzige Person. Nicht mal der frömmste Jude aus dem Volk Gottes, aus dem besten Hause, mit der besten Erziehung, selbst der muss umkehren, weil er Sünder ist. Und das ist die gute Nachricht eigentlich. Wir sind alle an derselben Stelle und deswegen erreicht uns auch die Gnade Gottes auf die gleiche Weise. Uns alle in derselben Weise. Die Gerechtigkeit in diesem zweiten Teil, vor der hier die Rede ist, dass man sagt, der eben keine Übertretungen hat, ist keine Gerechtigkeit, die dieser Mensch hat, weil er sich besonders gut verhalten hat, sondern das ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Das ist quasi ein Präsent, was Gott dir gemacht hat und hingelegt hat. Weil er sagt, ich weiß, dass du gar nicht dahin kommen könntest, jemals gerecht zu sein. Aber ich werde dich so ansehen und auch so anreden als Geschenk. Ich gebe dir das hier. Das heißt, in der Buße versuchen wir, einen Weg zu beschreiten, den Gott erst möglich gemacht hat mit einem Geschenk. Er sieht uns als gerecht an, obwohl er ganz genau weiß, dass wir es nicht sind. Und wir haben deswegen allen Grund, nicht selbst gerecht zu sein, weil wir wissen, wir können nichts auf unsere eigene Kappe schreiben und sagen, wir wären da irgendwie besser dran. Wenn wir jetzt also zurücktreten und uns diese drei Schritte sehen, Sünde auf der einen Seite, Buße als zweiter Schritt, Vergebung als dritter, wenn wir uns diesen Weg quasi mal vor Augen führen, was trägt das denn nun aus für unser Thema heute? Warum brauche ich denn täglich Buße? Ich habe da zwei Slogans gefunden aus Baumärkten, die nenne ich natürlich jetzt nicht namentlich, aber ihr kennt vermutlich den Werbeslogan. Und zwar kann man an denen ganz schön zwei unterschiedliche Einstellungen zu Buße klar machen. Und zwar der erste Slogan ist: einmal hin, alles drin. Vermutlich klingelt es jetzt sofort bei euch, welcher Baumarkt das ist. Einmal hin, alles drin. Diese Einstellung zu Buße bedeutet, ich werde Christ, und das bedeutet, ich hau quasi Gott alles vor die Füße, was ich früher gemacht habe. Und ab dann ist das Thema im Groben durch. Ja, man macht immer noch so Kleinigkeiten falsch, aber an sich ist das Thema Buße damit geritzt. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Einmal hin, alles drin. Ne? Einmal alles gesagt und dann der Rest ist nur Kleinigkeiten. Es gibt aber auch noch eine andere Art, wie man damit umgehen kann. Und zwar, ich sage Yippie, ja, Yippie, Yippie, Yay, es gibt immer was zu tun. Quasi der zweite Baumarkt an der Stelle. Mit dieser Einstellung, das denke ich, ist die Einstellung, die in der Bibel auch bezeugt ist. Das ist eine, die Buße nicht zu einem Randthema macht oder einem Thema zum Start des Glaubens, sondern jeden Tag aufs Neue, jeden Morgen. Das ist die Frage, warum brauche ich denn jetzt täglich Buße? Bin ich wirklich so übel oder so schlimm? Es gibt keinen Glauben, keine Hinwendung zu Jesus, ohne dass wir uns zugleich abwenden von Sünde und Schuld. Die Gefahr, die dahinter steht, wenn wir das nicht tun, und das ist auch einer der Gründe, warum wir täglich Buße brauchen, liegt darin, dass wir ansonsten die Gnade billig machen. Was meint das? Billige Gnade, das ist ein Ausdruck, der kommt von einem Theologen Dietrich Bonhoeffer, der ist vielleicht auch einigen ein Begriff. Der redet von billiger Gnade. Man könnte vielleicht übersetzen, das ist eine Gnade, die auswirkungslos ist, die nur eine Floskel ist. Wo ich dann sage, ich mache was falsch, sage dann, Gott, bitte, bitte, tut mir leid, sei mir irgendwie gnädig und dann mache ich eigentlich genauso weiter wie vorher. Und es ändert sich gar nichts und es bewegt sich gar nichts in meinem Leben. Da ist kein Kampf, keine Not, keine wirkliche Not, sondern mehr so eine Art, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen und es wäre schön, wenn ich mich besser fühle. Und dann nimmt man dieses Wort Gnade, liest dann noch einen netten Bibelvers und dann ist die Sache durch. Das wäre billige Gnade, eine Gnade, die nichts bewirkt, sondern die nur ein Wort ist, ein Wort bleibt. Die Gnade in der Bibel ist eine Gnade, die uns aber verändert, die uns bewegt, die uns Mut macht, die uns tröstet, wenn wir uns selbst verdammen wollen aufgrund von unserer Schuld, die uns aufrichtet und uns eine Perspektive zu Jesus gibt. Also das bedeutet dann auch, ich brauche täglich Buße, weil ich täglich mit meiner eigenen Sünde konfrontiert bin. Ich denke, wenn wir nur mal darüber nachdenken, was es bedeutet, wie wir mit Menschen umgehen, was wir denken, auf was wir unser Leben ausrichten und es jeden Tag mal eine Minute lang einfach mal drüber nachdenken, wofür wir zum Beispiel nie dankbar gewesen sind, obwohl wir es hätten sein sollten. Allein da fällt mir eine Liste ein, die vermutlich sehr, sehr lang sein würde, wenn ich eine Weile drüber nachdenke. Ich bin täglich mit meiner Schuld und Sünde konfrontiert und das ist der Grund, warum ich auch täglich die Buße und auch täglich dieses Evangelium von Jesus Christus brauche. Das ist also nicht quasi auf Sonntag beschränkt. Wenn du so lebst, als ob quasi nur der Sonntag dafür da ist, deinem Leben so einen geistlichen Input in irgendeiner Weise zu geben, dann muss ich sagen, ist es ein sehr, sehr armes Christsein. Dann geht vieles verloren, was du an Schätzen heben könntest. Denn Buße hat als nächstes noch einen weiteren Sinn. Sie ist nicht nur dazu da, meine Beziehung zu Gott zu reparieren oder vielleicht auch zu anderen Menschen, sondern vor allen Dingen ist es eine riesige Freudenquelle. Ich habe mich total gefreut, gerade eben hat es jemand hier gesagt, der gesagt hat, was verbindest du mit Buße? Und jemand hat gesagt, Freude. Alle Daumen nach oben. Genau das ist der Punkt. Wenn wir an Buße denken, denken wir manchmal so ein bisschen so an Büßer wie im Mittelalter, die gedacht haben, indem sie sich selbst Schmerzen zufügen, könnten sie Gott gnädig stimmen. Und Buße bedeutet, ich kastei mich selber und verdamme mich selber und sage, oh, ich bin so ein übler Typ, wie kann ich nur? Und peitsche mir quasi selbst den Rücken, physisch oder auch mit Worten aus. Und denke, damit könnte ich quasi Buße tun, indem ich mich einfach selbst kaputt mache damit. Das ist aber gerade nicht die Buße, in der es hier, um die es hier auch gehen soll. Schaut euch mal Vers 7 an. Da heißt es, du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät, darüber juble ich vor Freude. Jubeln. Da heißt nicht nur so Freude, hey, sondern quasi Weltmeisterschaft, Fußball, Deutschland gewinnt. So, Jubel, ja, da quasi mit Autokorso und Hupen durch die Gegend fahren. Das ist damit gemeint. Es ist wirkliche Freude. Buße zu tun hat etwas absolut Befreiendes. Umkehr zu tun hat etwas, was mir Frieden geben kann in meinem Leben und auch wirklich Freude. Und das ist ein weiterer Grund, warum brauche ich es täglich. Ich möchte diese Freude nicht missen. Ich möchte mir diese Freude nicht nehmen lassen durch die Sünde, sondern möchte immer wieder mich beschenken lassen. Buße ist ein Vorrecht und eine Freude, die wir haben können. Und zuletzt möchte ich euch Mut machen, diesen Punkt auch anzugehen. Warum brauchst du täglich Buße? Ich denke, es gibt viele Gründe dafür. Aber ich möchte dich bitten, dich mal zu fragen, wann hast du das letzte Mal das eigentlich getan? Wann bist du umgekehrt von irgendeinem Irrweg? Wann hast du tatsächlich nicht nur gesagt, ja, Entschuldigung, war irgendwie nicht so gut, sondern gesagt, Gott, ich renne gerade in eine falsche Richtung, ich möchte wieder zurück zu dir. Überleg doch mal, ob nicht heute ein guter Moment wäre, zu sagen, damit zu beginnen. Und das kann manchmal ein bisschen beängstigend wirken, weil je nachdem, wie lange du schon in schwierigen Situationen lebst oder in Sünde lebst, kann es sein, dass dir das vorkommt wie ein Berg, der so groß ist, dass es sich gar nicht lohnt, den anzugehen. Und dann arrangiert man sich damit und sagt, das ist halt eine Schwäche, die ich habe oder so, in der Richtung. Und man macht es zu einer Bagatelle und sagt, ja, jeder hat halt irgendwie so seinen Stil. Und man versucht damit, diese Not runterzubrechen und zu sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber wenn man genau hinfühlt, merkt man, ich habe das Gefühl, es überfordert mich gerade. Dieser Gedanke von umzukehren, was anders zu machen, ich habe das Gefühl, ich schaffe das gar nicht. Da gibt es diesen netten Spruch, der sagt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schau dir nicht den Gipfel des Berges an, wenn du läufst, sondern schau nur nach unten und auf den nächsten Meter, der vor dir ist. Das war ein Tipp, wie man beim Bergsteigen irgendwie den Mut nicht verliert. Wenn man sonst guckt und sagt, oh je, bis nach da ganz oben habe ich mir vielleicht eine falsche Tour rausgesucht oder mich ein bisschen überschätzt, dann würde ich sagen, schau einfach auf den nächsten Schritt, der vor dir ist und stolper da nicht, bei diesem nächsten Schritt. Und dann den nächsten und dann den nächsten. Darum geht es. Buße bedeutet nicht, dass man alles auf einmal sofort schon geschafft hat, sondern manchmal ist das ein langer Prozess, aber der beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und dazu möchte ich euch noch Mut machen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief von Johannes. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten und wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir Buße tun können. Danke, dass wir umdrehen können. Danke, dass du deine Hand ausstreckst, uns erreichen möchtest. Danke, dass du uns immer wieder rufst und uns auch nicht böse bist, selbst wenn wir es manchmal schleifen lassen. Sondern du rufst uns kontinuierlich dazu, umzudrehen und zu dir zurückzukehren. Du weißt, wo wir uns in unserem Leben verrannt haben, wo ich mich in meinem Leben verrannt habe. Und ich bitte dich darum, dass du diese Schuld vergibst und mir und uns die Kraft schenkst, uns neu auszurichten auf dich. Herr, lass uns erleben, dass diese Buße, um die es geht, freudeschaffend ist. Dass sie uns Energie geben kann, dir nachzufolgen und alte Lasten loszulassen. Danke für deine Gnade und danke, dass deine Gnade auch gilt, wo wir noch weglaufen. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns erkennen lässt, wo wir uns verrannt haben, uns Klarheit schenkst und den Mut, neue Wege zu gehen. Danke, dass deine Gnade größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Amen.